Thomas würde eben hier sagen, also das theologische Wissen, wenn wir es eben wirklich, wenn wir Theologie als Wissenschaft betreiben, ist nicht so unähnlich von anderen Modalitäten des Wissens, die wir sowohl in anderen Wissenschaften wie auch im Alltag praktizieren. Es ist nicht so, als ob sozusagen der Gottesbegriff aus der Philosophie verschwunden ist. Also wir sollten mal ganz ehrlich respektieren, dass von den 7 oder 8 Milliarden Menschen, die zurzeit auf der Welt leben, die weit überwiegende Anzahl irgendwie was mit Religion am Hut haben. Und wenn wir das aber ernst nehmen und wenn wir sagen, wir wollen auch sozusagen mit dem, was diese Menschen denken, diese Überzeugung haben, in gleicher Weise im Gespräch bleiben, dann müssen wir uns mit der Frage der Religion, mit der Frage der Theologie, mit der Gottesfrage beschäftigen.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Er gilt als wichtigster Philosoph des europäischen Mittelalters und wird zugleich zu den wichtigsten Kirchenlehrern der katholischen Kirche gezählt, Thomas von Aquin. In diesem Jahr feiern wir seinen 800. Geburtstag. Deswegen widmet die internationale katholische Zeitschrift Communio ihm ein Themenheft. Mein Name ist Benjamin Leven, ich bin Online-Redaktionsleiter von Communio und ich bin heute in Köln am Thomas-Institut der Universität zu Köln und spreche mit seinem Direktor Andreas Speer. Er hat für das Themenheft einen Beitrag zur Bedeutung und Aktualität seines philosophischen und theologischen Denkens geschrieben. Guten Tag, Herr Professor Speer.
Ja, guten Tag.
Thomas von Aquin lebte vor 800 Jahren. Warum lohnt es sich, sich auch heute noch an so einem Institut als Wissenschaftler, Theologe oder Philosoph mit dem Werk eines mittelalterlichen Denkers zu beschäftigen?
Nun, zunächst einmal ist sozusagen der historische Zeitenabstand sagt wenig über die Bedeutung. Vielmehr führt er hinein in einen interessanten Kontext eines Denkens. Und gerade eben das 13. Jahrhundert, das ja eben von dem wir reden, ist eine besonders spannende Zeit. Man kann sagen, Thomas wird hineingeboren in eine Zeit, in der es zu so etwas kommt, wie man kann schon sagen, eine wissenschaftliche Revolution in einer bestimmten Weise, die zusammenhängt mit der Rezeption vorher ganz unbekannter Quellen, weil eben nicht übersetzt, des Korpus der Schriften des Aristoteles, seiner arabischen Kommentatoren, der Austausch mit Byzanz, dann die Gründung der Universitäten, ja, als der intellektuelle Ort, wo die Debatte stattfindet, um das, was Wissenschaft ist, überhaupt die Idee, dass wir also Theologie als Wissenschaft betreiben können. Das alles findet statt in dieser Lebensperiode von 50 Jahren und Thomas ist mittendrin biografisch und aber auch inhaltlich als Denker, als Schriftsteller, als Professor, als Ordensmann, vielleicht noch eben auch ganz wichtig als Ergänzung. Es ist die Zeit, in dem die Mendikantenorden aufkommen, eine große Reformbewegung innerhalb der katholischen Kirche und Thomas entscheidet sich bewusst für die Mendikanten, für die Dominikaner und nicht für die Benediktiner, wie ihm ursprünglich bestimmt war. Also Monte Cassino wäre der Königsweg gewesen, Thomas aber geht zu den Bettelbrüdern.
Also warum macht er das? Er tritt eben dem Dominikanerorden bei. Das ist neu, wie Sie sagen, genauso wie vieles in dieser Epoche neu ist. Warum entscheidet er sich dafür und wie beeinflusst das seine intellektuelle Entwicklung?
Warum er das tut, darüber haben wir wenig Zeugnisse. Der Schritt ist dokumentiert. Das ist ja auch eine Auseinandersetzung mit seiner Familie, die damit gar nicht einverstanden war. Er war schon als Oblate in Monte Cassino, also das ikonische Kloster der Benediktiner überhaupt, und verlässt es dann aber und geht stattdessen sozusagen nach Neapel an die neu gegründete Universität. Offenbar ist es intellektuelle Neugierde und nicht dasselbe weiterzuführen, sondern sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Er ist begeistert von dieser Universität, trifft dort auch eben die Mendikanten und offenbar ist das Match sozusagen. Denn die Mendikanten, wenn man nur denkt, dann eben auch an seine späteren Lehrer wie Albertus Magnus, sind eben diejenigen, die eben dieses neue Bewusstsein nach vorne tragen, die auch das tun in dem Bewusstsein, dass es so etwas geben muss wie ein Aggiornamento der Kirche und auch der Theologie mit dem neuen Denken der Zeit, was also ganz geprägt ist von einer neuen wissenschaftlichen Einstellung.
Neues Denken der Zeit. Sie haben gerade schon Aristoteles genannt. Der war lange Zeit vergessen in Europa, wird dann im 13. Jahrhundert wiederentdeckt. Mhm. Was hat diese Wiederentdeckung für eine Auswirkung und wie beeinflusst das vor allem das Denken von Thomas Sepp?
Aristoteles ist aus einem ganz bestimmten Grunde im lateinischen Westen nicht bekannt, weil...
Warum?
Weil Boethius hatte das große Übersetzungsprojekt, den Sie vielleicht kennen von Trost der Philosophie, der dann aber eben sozusagen in politische... ja, Wirren könnte man so sagen, gerät, seine privilegierte Stellung am Hof verliert, weil er sich auf die falsche Partei schlägt, dann eben eingekerkert wird, durch die Consolatio schreibt und dann aber getötet wird. Und sein großes Projekt wäre gewesen, alle Werke des Platon und des Aristoteles ins Lateinische zu übersetzen. Sie wissen, was nicht übersetzt ist, wird nicht rezipiert. Und diese Übersetzungsbewegung fängt dann an im Verlauf des 12. Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Und das Werk des Aristoteles ist deswegen so wichtig, weil es eben ein umfassendes wissenschaftliches, ja, man könnte sagen, System unterschiedlichster Zugänge, methodischer Zugänge zu wissenschaftlichen Perspektiven und Zweigen und Fragestellungen öffnet. Das ist sozusagen zugleich eine Neuentdeckung der Natur und der Welt und eine neue Interpretation, für die Aristoteles das Werkzeug liefert. Und zugleich eben eine Idee sozusagen von Wissenschaft, die im Grunde genommen bis heute unser Verständnis von Wissenschaft trägt und prägt. Und das
inwiefern?
Inwiefern? Weil es sozusagen ein methodengeleitetes Wissen für bedeutet, welches auch zum Beispiel eben die Wissenschaften in Bereiche aufgliedert. Also wir haben davor sozusagen ja ein sehr stark vom Neuplatonismus bestimmtes Denken, das sehr spekulativ ist und sehr stark sozusagen die Wirklichkeit aus einer Einheitsperspektive heraus interpretiert und sieht. Thomas kennt das auch, aber sozusagen auf der anderen Seite steht ein solches Denken immer in einer Spannung sozusagen zu einer empirischen Vielfalt. Das ist sozusagen die Neugierde, die im 12. Jahrhundert beginnt, sozusagen mit dem, was ich mal die Entdeckung der Natur genannt habe. Das heißt, die Natur in ihrer Eigengesetzlichkeit, in der Erschaffung einer oder in der Konstituierung einer Naturwissenschaft. Und das sozusagen zu vermitteln zugleich mit dem, was also die Welt der Theologie, die Welt des Glaubens darstellt, das ist eine große Herausforderung für die Zeit. Es ist dann eben auch die Begegnung zugleich, wie ich schon kurz angedeutet hatte, mit den anderen Kulturen. Also zum Beispiel die aristotelische Welt spricht Arabisch auch. Die ganzen Kommentare der arabischen Denker wie Averroes und Avicenna, Averroes, der übrigens 2026 auch ein Jubiläum feiern wird. Das ist sozusagen etwas, was Thomas in seinen Denken aufnimmt und integriert, sich damit auseinandersetzt. Und wir bekommen somit eben einen Blick auf die Welt, der, man könnte sagen, auch in unserem Sinne etwas Modernes hat, muss man sagen.
Wir sind ja hier in Köln und Thomas studierte bei Albertus Magnus. Der steht hier auch vor der Universität als Skulptur. Das ist sozusagen, gilt natürlich in seiner Zeit auch als einer der bedeutendsten Gelehrten.
Ja.
Wie hingen die beiden zusammen? Wie arbeiteten sie zusammen? Und welche Einflüsse hatte Albertus auf seinen Schüler Thomas?
Ja, es war ganz wichtig, dass Thomas Albert getroffen hat. Das geschieht wohl noch in Paris. Und Albert bekommt dann den Auftrag seines Ortes, das Generalstudium der Dominikaner in Köln zu gründen. Also Köln war eben dann wirklich eine bedeutende Stadt, damals eine sehr große Stadt. Und Dominikaner haben sehr viel Zulauf und müssen sozusagen ihre Ausbildung machen. Es war ja auch ein Predigerorden und ein Wissenschaftsorden, darf man sagen. Das heißt, Ausbildung war unglaublich wichtig. Und also das war eben Alberts Aufgabe. Und er nimmt Thomas mit als seinen wohl begabtesten Schüler, ohne Zweifel. Und als so etwas, man würde heute sagen, seinen Assistenten. Und die sind 4 Jahre bleibt Thomas hier in Köln bei Albert. Es ist wichtig, dass er über Albert etwa zum Beispiel kennenlernt, wie man Aristoteles kommentiert, aber auch die Werke des großen Mystikers Dionysius Areopagita, dass Thomas die gelesen hat und für Albert exzerpiert hat. Das wissen wir sogar aus einem Kodex in der Kölner Dom- und Diözesanbibliothek, wo man Thomas wirklich unverkennbare, unlesbare Handschrift in einem dieser Kodizes entdeckt. Das heißt also, für Thomas ist Albert ein großes Vorbild in der Art und Weise der umfassenden, vorurteilsfreien Texterschließung, der Systematik, wie man das macht, durch Kommentieren und Fragen formulieren. Und er ist für Thomas, denke ich, die wichtigste Lehrergestalt.
jetzt haben sie eben Dionysius Areopagita gesagt, das ist ein Mystiker, ganz anders eigentlich als ganz anderer Autor, als Thomas das dann geworden ist. Wie ist denn Thomas mit dem zurechtgekommen, mit so einer mystischen, irgendwie auch opaken Sprache?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe gerade mit einem Kollegen zusammen ein Seminar gemacht zu Thomas Dionysius Kommentaren. Und es ist erstaunlich, also wie Thomas sich also auch eben das aneignet, was ihm auf den ersten Blick ferner steht. Also er hat ein unglaubliches methodisches Talent. Er ist einer, ich sage immer so, wenn Sie Texte lesen lernen wollen, dann machen Sie es mit Thomas. Thomas ist Ihr absolut bester Lehrmeister. Und also seine Hinwendung oder dass der Aristotelismus oder die aristotelische Philosophie eine solche Bedeutung hat, bedeutet nicht, dass Thomas den Platonismus, die platonische Tradition ignoriert. Es gibt auch ganz bestimmte Lehrstücke, wo Thomas platonische Lehrstücke benötigt. Ja, zum Beispiel, um die Frage der Schöpfung und der Partizipation, der Teilhabe der Schöpfung am Schöpferwirken auslegen zu können. Also es gibt ganz bestimmte, auch systematische, vor allen Dingen theologische Fragen, die Thomas sozusagen dazu bringen, dass er sich systematisch eben auch mit der neuplatonischen Tradition beschäftigt. Zudem steht nicht im Widerspruch, dass er zugleich eben das als erster, könnte man sagen, den Versuch unternimmt, eine Theologie als Wissenschaft allein nach aristotelischen Prinzipien zu begründen, weil das sozusagen der Diskursraum Universität ist.
Jetzt sagen Sie Theologie als Wissenschaft. Mhm. Das klingt ja für viele Zeitgenossen irritierend. Also wenn man heute mit nicht religiösen oder entschieden säkularen Menschen spricht, auch hier an der Universität, dann wundern sich viele, dass Theologie eine Wissenschaft sein soll und als Fach an der Universität vertreten ist. Viele sagen auch, dass sie das eigentlich nicht richtig finden. Mhm. Es gibt ja auch sozusagen das alternative Modell, Theologie eben nicht an der Universität zu lehren. Diese Frage hat ja in gewisser Weise auch schon Thomas beschäftigt. Was hätte er denn jetzt da geantwortet?
Ja, diese Alternativen gab es in der Tat für die Theologie. Es war gar nicht notwendig oder zwingend, dass die Theologie an die Universitäten geht und sich dort als Wissenschaft etabliert. Also wir haben auch alternative Modelle und die bleiben auch bestehen. Also zum Beispiel die Viktorinerschule, die Ordensschulen, die bleiben auch bestehen. Die Orden führen natürlich ihr Theologiestudium weiter. Aber es entsteht eben an den Städten insbesondere dieser neue Diskursraum Universität. Es ist dann eben die Frage für die Theologie, möchte sie dort mitmachen? Möchte sie mitdiskutieren oder möchte sie nicht? Und was bedeutet es denn, eine Theologie als Wissenschaft zu betreiben? Das heißt, dass man sich eben dem methodischen Ideal der Wissenschaften verpflichtet, ohne dass man selbst als Schiedsrichter auftritt und dass man eintritt, so möchte ich sagen, in das Reich der Gründe. Wissenschaft ist wirklich, dass man Gründe gibt für die Überzeugung, die man hat. Das heißt, dass man eine Prinzipienlehre hat, dass man sich Rechenschaft abgibt über den Gegenstand, den eigentümlichen Gegenstand, über die Möglichkeit der menschlichen Vernunft, diesen Gegenstand zu erfassen und so weiter und so weiter. Dass man auch reflektiert auf die Unterschiede, also dass eben in der Tat für Thomas es deutlich ist, dass die Prinzipien in dieser Wissenschaft auf einer anderen Evidenzbasis beruhen als eben die natürliche Vernunft allein, sondern eben auf den Articoli Fidei, auf dem Glaubensbekenntnis. Das sind die Prinzipien dieser Wissenschaft. Wenn man das aber begreift, kann man die Theologie als Wissenschaft explizieren und ins Gespräch mit anderen Wissenschaften bringen. Das ist für Thomas sozusagen ein herausragendes Projekt und ein ganz wichtiges Projekt, an dem er ja mit vielen Mitstreitern, die Franziskaner sind genauso, also Dun Scotus, der ja hier in Köln auch liegt, begraben liegt neben Albertus Magnus, ist auch ein solcher Mitstreiter, der eben die Theologie an den Universitäten betreiben möchte und eben dort ja das auch tut, weil er überzeugt ist sozusagen ja von der Universalität der Vernunft und davon, dass die Vernunft, die natürliche Vernunft sozusagen ein privilegierter Ort ist, um eben auch über Religion, religiöse Überzeugungen Rechenschaft abzulegen und darüber zu sprechen.
Jetzt sagen Sie, jede Wissenschaft hat eben ihre Prinzipien und so hat die Theologie diese Offenbarungsinhalte als Prinzipien, aber das ist ja doch auch für viele heute was anderes oder jedenfalls Fremdartiges zu sagen. Es gibt da so ein ganzes Korpus an offenbarten Gehalten, die eben jetzt vorausgesetzt werden von einer Wissenschaft.
Da würde Thomas sagen, mit Aristoteles macht jede Wissenschaft. Jede Wissenschaft setzt ihre Prinzipien voraus. Keine Wissenschaft ist eine der Grundsätze. Keine Wissenschaft beweist ihre Prinzipien, das machen andere Wissenschaften. Zum Beispiel, eins der Beispiele, das Aristoteles und Thomas immer wieder bringen, ist die Optik. Die Optik sozusagen setzt voraus die Prinzipien der Geometrie. Sie beweist diese Prinzipien aber nicht. Ja, und das Gleiche gilt auch für andere Wissenschaften. Und das ist das analoge Modell, nach dem man über theologische Prinzipien reden muss. Das Zweite ist, wenn es über darum geht, dass man sagen kann, ja, wir glauben und wissen nicht. Glauben ist sozusagen, so würde Thomas sagen, ist eine sehr weitgehende epistemische Einstellung, die wir eigentlich alltäglich überwiegend reinbringen. Wenn ich morgens zum Bäcker gehe und dort ein Brötchen kaufe, dann gehe ich nicht erst ins Labor und analysiere, ob dieses Brötchen gesund ist und das umfasst, was es hat. Ich glaube das einfach sozusagen. Das heißt, ich setze etwas voraus. Ich setze voraus, das Fachwissen sozusagen der Bäcker. Es ist sogar ein Autoritätswissen, was ich voraussetze. Ja, ich setze voraus eben sozusagen die Fachkompetenz und eben sozusagen eine Art von Alltagsplausibilität, die aber, wenn wir ganz ehrlich sind, in einem hohen Maße darauf beruht, dass wir sie bewähren, dass wir gute Gründe dafür haben, ja, dass wir aber eben, insofern ist das Reich des Wissens jetzt nicht so uniform. Ja, das heißt, das, was wir dann im religiösen Glauben annehmen, ist von der epistemischen Struktur her gar nicht so unterschieden von Glaubenseinstellungen oder man könnte auch sagen, ja, Meinungen, die wir im Alltag haben. Zumindest gibt es dort eine Möglichkeit, dass wir darüber ins Gespräch kommen können, eben auch über Glaubensannahmen, zumal, das würde Thomas immer sagen, die Glaubensartikel des Christentums nicht widernatürlich sind. Sie widersprechen der Vernunft nicht. Ja, auch Gott, wenn er sich offenbart, kann nicht in Widerspruch treten zur Vernunft. Derjenigen, zu denen er spricht, das sind die Menschen. Das ist eine feste Überzeugung, die Thomas am Anfang seiner Summa Cum Gentiles entwickelt.
Jetzt setzt Thomas etwas voraus, was man das Wissen der Heiligen in der Seligkeit nennt. Das ist aber doch ja für uns irgendwie schwer zugänglich, wenn man das jetzt als so ein Gesetz annimmt.
Naja, auf der anderen Seite ist es spannend, dass darüber ja eine, man könnte sagen, eschatologische Perspektive in unseren Wissenshabitus hineingerät. Also der im Übrigen auch gar nicht so fremd ist. Also wir, auch im Bereich der Wissenschaften überhaupt besitzt niemand den göttlichen Standpunkt, sozusagen. Ja, wir antizipieren immer auch der Zukunft in dem, was wir, wenn wir Fragen stellen. Also Thomas würde eben hier sagen, also das theologische Wissen, wenn wir es eben wirklich, wenn wir Theologie als Wissenschaft betreiben, ist nicht so unähnlich von anderen Modalitäten des Wissens, die wir sowohl in anderen Wissenschaften wie auch im Alltag praktizieren. Wenn es das wäre, dann wäre das Projekt aussichtslos. Aber er versucht zu zeigen, dass wir also sozusagen als Menschen, die dadurch Gottes Ebenbild sind, dass sie über Vernunft verfügen und eine Vernunft, an deren Regeln sich sogar eben derjenige hält, der zu uns spricht, Gott. Das ist für Thomas die feste Überzeugung. Also, dass das, was Gott zu uns sagt, kann nicht im Widerspruch stehen zu dem, was die natürliche Vernunft zu uns sagt. Weil also im Grunde genommen beides gewissermaßen aus einem Ursprung sozusagen kommt. Ja, sofern wir, wenn wir den Schöpfungsglauben ernst nehmen, ja, dann kann also die natürliche Vernunft nicht in einem Widerspruch zur Schöpfung grundsätzlicher Art und Weise gedacht werden. Davon unabhängig ist eben, dass wir über unsere Begrenzung hinausschauen können, also dass wir visionär sind. Das ist allerdings das, was das menschliche Denken immer getan hat, dass wir uns offenbar mit der Endlichkeit nicht zufrieden geben.
Jetzt unterscheidet Thomas zwischen zwei Arten von Theologie. Theologia sacrae scripturae, also Theologie der Heiligen Schrift, und Theologia philosophica, philosophische Theologie. Was ist der Unterschied zwischen beiden und wie hängt beides zusammen?
Das hängt zunächst mal damit zusammen, dass der Name der Theologie keine Erfindung des Christentums oder der Religion ist, sondern der Philosophie. Aristoteles, aber auch Platon bezeichnet die oberste theoretische Wissenschaft, die wir heute gerne Metaphysik nennen. Also das heißt, der Teil der Philosophie, der sozusagen das Denken der Prinzipien zum Gegenstand macht, zwar der obersten, der universalsten, der allgemeinsten Prinzipien zum Gegenstand hat, als Theologie. Es ist deswegen umgekehrt interessant, dass gerade das Christentum, wenn es sich sozusagen in den Diskurs der Spätantike einklingt, so könnte ich sagen, und wenn die Christen anfangen, sozusagen Rechenschaft abzulegen über den Grund ihrer Überzeugung, ja, dass sie sich ausgerechnet die Theologie nehmen. Man hätte ja alles andere machen können. Man hätte dialektisch argumentieren können und man hätte mit Bildern und poetisch argumentieren können. Nein, wir wollen argumentieren auf dem Boden der universalen Vernunft. Und es ist ja auch eine Art und Weise, wie man den ja Universalitätsanspruch des Christentums interpretiert. Man geht in alle Welt und verkündet allen Menschen. Das ist eigentlich nur möglich, wenn wir von einem solchen Prinzip ausgehen. Das ist der historische Ausgangspunkt. Und die Kirchenväter zum Beispiel sehen auch insofern das Christentum als Vollendung dieser Theologie und als Vollendung der Philosophie. Augustinus sagt zum Beispiel, hätte Platon Christus getroffen, wäre er der erste Apostel geworden. Ja, also das ist dieses Bewusstsein. Mit Aristoteles wäre es schwieriger, weil eben mit Aristoteles eben sozusagen eine genaue Reflexion auf die Prinzipien der Wissenschaften eintritt und es deutlich wird, das muss man auch sagen, dass für Aristoteles die menschliche Vernunft, und Thomas ist der feste Überzeugung, dass das auch so ist, eben eine beschränktere Vernunft ist, die keinen unmittelbaren Zugang zu göttlichen Wahrheiten gewinnen kann. Das ist im Platonismus einfacher. Und deswegen sozusagen unterscheidet er, letztlich kommt er aufgrund eben dieser Tatsache, dass wir in unserer Vernunft sozusagen Grenzen anerkennen müssen der natürlichen Vernunft. Das ist dann die Theologia Philosophica. Das ist sozusagen die Theologie in den Grenzen der natürlichen Vernunft des Menschen. Aber darüber hinaus gibt es eben eine Theologie, die an diesen Grenzen nicht Halt macht, sondern in denen Gott zu uns selber spricht. Und das ist eben dann die Theologie der Heiligen Schrift oder die Theologie der Offenbarung. Und diese beiden Theologien müssen wir sozusagen unterscheiden. Sie sind komplementär für Thomas, aber nicht identisch. Ja, das heißt also, wir müssen eben sozusagen auch die Differenz zwischen diesen beiden Theologien mitdenken, was eine Bedeutung hat eben auch für die Stellung der beiden Theologien zu den übrigen Wissenschaften, während eben die Theologia Philosophica, die die allgemeinen Prinzipien der Vernunft zum Gegenstand hat, eben auch gültig ist für alle anderen Wissenschaften, gilt das für die Theologie der Heiligen Schrift nicht in gleicher Weise, dass sie sozusagen unmittelbar Anweisungen inhaltlicher Art an die anderen Wissenschaften geben kann. Also das Verhältnis ist also dann notwendig komplizierter.
Jetzt spricht Thomas von einem Duplex Modus Veritatis, ja, einer doppelten Art von Wahrheit. Mhm. Das klingt ja zumindest missverständlich. Offensichtlich auch auf Zeitgenossen klang das missverständlich. So als ob es mehrere parallele Wahrheiten gäbe. Ja. Wie ist das gemeint?
Ja, das ist erstmal schon so, wenn man es denn so eben verkürzt, dann vergisst man, dass Thomas den Duplex Modus Veritatis, die zweifache Art der Wahrheit, auf die Gotteserkenntnis bezieht. Ja, das heißt, es gibt eine zweifache Art, Gott zu erkennen, nämlich einmal auf die Weise, wie wir ihn erkennen, Kraft unserer natürlichen Vernunft. Das ist sozusagen die philosophische Theologie, würde man heute sagen, oder natürliche Theologie. Und aufgrund der Tatsache, wie Gott zu uns spricht, das heißt, da geht die Initiative nicht von uns aus, sondern von demjenigen, der zu uns spricht. Und das ist gewissermaßen die Sprechrichtung, ist auch innerlich konnotiert mit einem Wissen, dass wir über Gott nur haben, wenn er es uns offenbart, was die natürliche Vernunft uns nicht zeigt. Also insofern gibt es hier nicht das, was man mit einer doppelten Wahrheit gerne verbindet, ein Widerspruch oder ein Relativismus, sondern für Thomas sind diese beiden Modi der Wahrheit bezogen auf die zwei Modi der Gotteserkenntnis, die also sozusagen für ihn notwendig zu unterscheiden sind, ja, aber auch eben komplementär zu begreifen sind.
Wenn mein Eindruck nicht täuscht, verstehen sich doch die meisten akademischen Philosophen heute entweder als philosophische Atheisten oder manche haben auch das sogenannte postmetaphysische Zeitalter ausgerufen, also klammern das ganz aus, die Frage. Jetzt sich als Philosoph in der heutigen Zeit mit einem Denker zu beschäftigen, der also den Gottesbegriff doch als selbstverständliches philosophisches Thema hat. Wie kommt man sich da eigentlich vor?
Also es gibt eine ganze Menge Verbündeter. Also so schlimm ist es nicht sozusagen. Es ist nicht so, als ob sozusagen ja der Gottesbegriff aus der Philosophie verschwunden ist. Also ich bin ja ein philosophischer Pluralist, der also auch eben die verschiedenen Traditionen der Philosophie sozusagen für wichtig hält, gerade weil wir eben als historisch denkende Menschen zugleich eben auch immer über eine bestimmte Perspektive verfügen. Also gerade eben in der analytischen Philosophie gibt es geradezu einen Hype mit Bezug auf theologische Fragen, Gottesbeweise und so weiter und so weiter. Und auch in der Phänomenologie ist zum Beispiel diese Frage gar nicht weg. Und selbst wenn wir Habermas nennen, Sie haben ihn da indirekt anzitiert, genau. Er schreibt 2000 Seiten sozusagen, um sich seiner These zu vergewissern. Und es ist also insofern etwas kurios, dass sozusagen eigentlich im Grunde genommen das Ganze nur ein Projekt sein soll, um sozusagen die religiöse Unmusikalität noch einmal zu unterstreichen. Ich denke, dass Habermas zugleich auch zeigt, wenn man mal also ein bisschen seine vorgefasste These vom postmetaphysischen Zeitalter weglässt, das ist, halte ich sowieso für wenig überzeugend, weil das würde ja bedeuten, wenn man also Metaphysik in der richtigen Weise versteht, so wie ich das meine, zu tun, wenn wir auf Aristoteles zurückgehen, als eben Reflexion über allgemeingültige Prinzipien. Ja. Das ist das Kerngeschäft der Philosophie. Wenn die Philosophie das nicht macht, was macht sie denn dann? Ja, ich meine.
Sprachanalyse.
Ja, dann gehe ich aber lieber zu den Linguisten, sage ich ganz offen. Wir haben hier ein großes Linguistik-Department, wir haben ein SFB, dann mache ich lieber was mit denen. Wir haben eine große historische Linguistik, Sprache gucke ich mir empirisch an. Ja, und dann eben mit den Fachleuten. Also das heißt sozusagen, die Philosophie kann das metaphysische Denken meines Erachtens nicht ernsthaft verabschieden, wenn sie sich nicht also marginalisieren will. Insofern glaube ich auch nicht an diese Abfolge von Epochen, wo dann angeblich Grenzen aufscheinen, hinter die man nicht zurückgehen kann und so weiter und so weiter. Wir haben es gerade gesehen, das Kantjahr war vorbei, eigentlich parallel zum Thomas Todesjahr. Und Kant hat eine enorme Popularität, einen enormen Impact. Und was ist Kant eigentlich anderes als eben ein Transzendentalphilosoph mit einem metaphysischen Ambitus? Ganz am Schluss, ganz gerade auch der späte Kant, der also doch von der Frage bedrängt wird oder diese Frage doch für dringend hält, wie ist Transzendentalphilosophie als Metaphysik möglich? Ja, also insofern bin ich da gar nicht pessimistisch, dass diese Fragen nicht weiterhin aktuell sind, und es ist kein Modernitätsnachweis, dass man also theologische oder religiöse Fragen für inadäquat hält. Im Gegenteil, die Philosophie würde sich damit sozusagen einen großen Teil der aktuellen Wirklichkeit, auch der Probleme, die wir zu bedenken haben, einfach versagen, wenn sie das täte. Wir sollten mal ganz ehrlich respektieren, dass von den 7 oder 8 Milliarden Menschen, die zurzeit auf der Welt leben, die weit überwiegende Anzahl irgendwie was mit Religion am Hut haben. Und es sind maximal 500 Millionen, die eben vielleicht atheistisch unterwegs sind, die restlichen aber nicht. Und wenn wir das aber ernst nehmen und wenn wir sagen, wir wollen auch sozusagen mit dem, was diese Menschen denken, diese Überzeugung haben, in gleicher Weise im Gespräch bleiben, dann müssen wir uns mit der Frage der Religion, mit der Frage der Theologie, mit der Gottesfrage beschäftigen. Das ist sozusagen keine ausgedachte Geschichte, sondern gehen wir nur zurück in die Urfrühgeschichte. Der Mensch zeichnet sich in irgendwie meiner Meinung nach dadurch aus, dass er das einzige Lebewesen ist auf dieser Welt, dass die einfachste Antwort sozusagen auf die Tatsache, warum es auf dieser Welt ist, eben nicht akzeptiert, nämlich Generatio und Corruptio. Alles ist ein ewiger Kreislauf des Entstehens und Vergehens. Ich habe erst unlängst wieder in Arte einen Film über eine Grabung, eine archäologische Grabung in der Prähistorie gesehen, wo sozusagen die ältesten Dokumente, die wir finden von Menschen, die wir als menschliche Population identifizieren, sind in der Regel Begräbnisstätten. Begräbnisstätten sind eben genau ein Durchbrechen dieser Generatio und Corruptio. Es sind eben Stätten der Erinnerung, es sind Stätten der symbolischen Kommunikation. Man findet dort nämlich eben Kultobjekte. Also das heißt, das ist offenbar doch unser Ding. Und wenn man sieht, mit welcher Inbrunst die Eröffnung der Kathedrale von Paris, von Notre Dame gefeiert worden ist, ja, welche ikonische Bedeutung dieser hat, eben für ein vermeintlich säkulares Land, ja, dann sollte man doch zumindest sozusagen so diese einfachen Antworten, wir leben jetzt sozusagen in der Moderne und da gibt es keinen Platz für Transzendenz und Religion, das scheint mir einfach nicht zu stimmen. Das ist sozusagen historisch und empirisch, lässt sich das eigentlich nicht bestätigen.
Professor Speer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.